Ja, bei dem Brief an Philemon, da geht es um das Thema Beziehung. Sehr persönlich. Und wie diese sehr persönliche Beziehung sich auswirkt auf den Leib Jesu Christi. Denn das, was vermeintlich privat ist, ist in Wirklichkeit Leib Christi privat. Es hat immer einen Einfluss. Es hat immer eine Auswirkung. Dieser Brief wird uns von der Vorstellung befreien, dass wir der Meinung sind, wir können unabhängig vom Leib Christi als Christen leben und es hätte keine Auswirkung auf unsere Nächsten. Wir sind als Teil der Gemeinde Gottes in einem Beziehungsgeflecht, in dem der Herr immer der Mittelpunkt sein sollte und in dem wir miteinander interagieren, miteinander umgehen und entweder uns zum Guten beeinflussen oder nicht zum Guten. Lasst uns die ersten 7 Verse lesen von dem Brief an Philemon. Paulus, ein Gefangener Jesu Christi, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, und an die geliebte Appia und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Jesus Christus wirksam werde durch die Erkenntnis alles Guten, das in euch ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Ein Brief von Paulus und Timotheus an Philemon und nicht nur an Philemon, sondern auch an Appia, Archippus und die ganze Gemeinde, die sich in dem Haus von Philemon versammelt hat. Es geht hier um eine persönliche Angelegenheit, die Paulus aber mit dem Co-Autor Timotheus zusammen den einzelnen Leuten schreibt, sehr persönlich an Philemon, aber gleichzeitig auch an die anderen Geschwister in der Gemeinde. Philemon ist hier der erste Adressat und deswegen können wir davon ausgehen, dass er derjenige ist, an den dieser Brief sich auch hauptsächlich richtet, dass er derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, den Inhalt dieses Briefes auch weiterzugeben. Und wir können davon ausgehen, von dem Kontext, den wir auch aus dem Kolosserbrief haben, der ganz eng mit diesem Brief verbunden ist, dass Philemon einer der Ältesten dort war, und zwar einer derjenigen, die in Kolossee wohnten und wohlhabend genug waren, eine Gemeinde bei sich zu Hause aufzunehmen, zu beherbergen. Das lesen wir in Vers 2 und in 5 bis 7. Da kommt auch durch, dass er in der Lage war, andere zu unterstützen. Und wenn wir dann noch ein Stückchen weiter gucken, gehen wir heute nicht durch, aber als kurze Erwähnung oder Ergänzung in Vers 22, da sehen wir, dass er auch in der Lage war, Gäste über eine längere Zeit zu beherbergen. Ja, und wenn früher die Menschen gereist sind über viele Tage, teilweise Monate hinweg und dann endlich zu Gast kamen, könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Besuch nicht ein westfälischer Besuch war, nach dem Kaffee kommen, sodass man zum Abendbrot wieder zu Hause ist, sondern dass er länger gedauert hat. Und Philemon war dazu in der Lage, seine Gäste auch über eine längere Zeit zu versorgen. Ja, Paulus beschreibt in diesem Brief ganz besonders die Beziehung zwischen drei Menschen, die aber einen Einfluss auf die anderen hat. Wir haben hier zunächst Paulus selbst, dann haben wir den Philemon und somit die Beziehung zwischen Paulus und Philemon. Dann haben wir in diesem Brief noch einen weiteren Protagonisten und das ist der Sklave von Philemon, der Onesimus. Um den wird es heute aber nicht gehen, der kommt dann beim nächsten Mal zur Sprache. Und somit werden wir dann das nächste Mal auch die Beziehung zwischen Paulus und Onesimus beleuchten und Onesimus und Philemon. Paulus beginnt seinen Brief mit einem Loblied, mit einem großen Dank, mit einer großen Freude, die er hat über Philemon, über die Geschwister dort vor Ort. Er nennt ihn, den Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter. Also Philemon hat so mitgearbeitet, dass er auf große Gegenliebe gestoßen ist. Philemon war hier, wie es aussieht, nicht das Sorgenkind von Paulus. Und er hat sich über ihn gefreut. Und auch die Appia, die hier in der Gemeinde tätig war, vermutlich eine wichtige Stütze in der Hausgemeinde. Und auch den Archippus hat er hier erwähnt. Wenn wir in Kolosser 4, Vers 17 lesen, dann muss er wohl auch einer der Gemeindeleiter in Kolossä gewesen sein. Und Paulus freut sich darüber, wie Philemon sich entwickelt hat, wie er lebt und welches Zeugnis er über Philemon bekommen hat. Und dieses Zeugnis, das ist für Paulus so wichtig, weil darauf baut er nachher seine persönliche Bitte auf, die er dem Philemon gegenüber hat, in der Angelegenheit mit dem Sklaven Onesimus. Paulus sagt, mein geliebter Mitarbeiter. Das sagt er zu einigen weiteren Menschen auch oder über einige weitere in seinen Briefen. Nicht zu sehr vielen, aber doch zu einigen, sodass sich hier eine Auflistung lohnt. Das ist zum Beispiel Stachys. In Römer 16, Vers 9, den nennt er auch geliebter Stachys. Oder er bezeichnet die Geschwister in Korinth als geliebte Geschwister in 1. Korinther 4, Vers 14. Oder auch Tychikus in Kolosser 4, Vers 7. Und noch Lukas in Kolosser 4, Vers 14. Und dann bleibt übrig Philemon und Onesimus. Onesimus bezeichnet er auch im Kolosserbrief als einen geliebten Bruder. Und in dieser persönlichen Beziehung, die Paulus zu diesem Philemon hat, die schon auf sehr freundschaftlicher Basis war, baut er dann seine Bitte auf, die er bezüglich Onesimus hatte, den er auch geliebt hat, und nimmt dann das, was er von Philemon gehört hat, als Grundlage. Er sagt, Paulus, ein Gefangener Jesu Christi. Er sagt nicht, Philemon, ich bin der Apostel, sondern Philemon, ich bin der Gefangene Christi. Das hat in diesem Zusammenhang eine Bedeutung, weil Paulus sich nicht als derjenige darstellen muss, der die Vollmacht von Gott hat, hier zu sagen, wo es lang geht, die apostolische Vollmacht hat, sondern er stellt sich Philemon dar als einer, der gefangen ist. Ich bin eingeschränkt. Ich leide. Ich bin derjenige, der in Ketten liegt, der keine Freiheit hat. Unausgesprochen wie dein Sklave Onesimus. Ich bin auch ein Sklave. Ich bin auch ein Gefangener. Ich bin auch einer mit eingeschränkten Rechten. Ich bin ganz und gar abhängig von Jesus Christus. Ich bin ein Gefangener Jesus Christus. Und Paulus sieht den Philemon hier als einen, der zu der Ortsgemeinde in Kolossä gehört und schreibt ihn nicht alleine an, sondern die anderen mit, um so die anderen mit in die Verantwortung zu nehmen und eine gemeinsame Entscheidung herbeizuführen oder auch eine Entscheidung, die die Gemeinde unterstützt. dass Philemon die ganze Gemeinde hinter sich hat, wenn er eine Entscheidung bezüglich seines Sklaven Onesimus fällen muss. Hintergrund dieser Geschichte oder dieses Briefes ist, dass Onesimus nicht mehr bei Philemon, seinem Herrn, war, sondern bei Paulus im Gefängnis. So, die meisten kennen die Auslegung, dass Philemon ein entlaufener Sklave ist, was eine mögliche Auslegung ist. Ich halte die Auslegungsvariante für plausibler, dass Philemon seinen Sklaven im Auftrag der Gemeinde nach Rom geschickt hat, um Paulus im Gefängnis zu dienen, um Paulus dort zu versorgen. Weil er selbst nicht kommen konnte, hat er dann seinen Sklaven geschickt. Aber das ist ein Thema vom nächsten Mal, worüber wir sprechen werden. Heute geht es darum, wie Paulus den Philemon sieht. Und er sieht ihn als Teil dieser Gemeinde, die tätig ist und sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Er bringt das hier nochmal explizit auf den Punkt, dass wenn er ihm Gnade und Friede wünscht, so wie auch vielen anderen Gemeinden und auch in seinen Briefen an Timotheus, dass er ihm diesen Frieden wünscht und diese Gnade von dem Gott, der unser Vater ist. Philemon, denkt dran, wir haben einen Vater, wir sind Brüder. Also alles, was jetzt kommt, was ich dir schreiben werde, denk drüber nach, handel wie ein Bruder unter Brüdern. Aber auch als Mitsklave, da wir ja einen Herrn haben, der über uns herrscht, Jesus Christus. Er spricht hier nicht von Jesus als dem Retter, sondern von Jesus als dem Herrn. Ich denke, das spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle, dass Philemon in seiner Stellung als Herrn gegenüber seinem Sklaven Onesimus verstehen soll, dass er genauso einem Herrn untersteht, Jesus Christus. Dass er als leiblicher Herr, als juristischer Herr dieses Sklaven das nicht ausblenden darf, sondern dass er das in Berücksichtigung nehmen muss. Und dann ab Vers 4, da wird Paulus persönlich. Und das Interessante ist, die Liebe, die Paulus zu diesem Mitarbeiter hat, die zeigt sich nicht in Lobhudeleien, sondern im täglichen Gebet für ihn. Diese Beziehung zwischen diesen beiden Männern, zwischen den Brüdern, zwischen diesen Geschwistern, war eine Beziehung, die in Gott gegründet war. Eine Beziehung, in der der Mittelpunkt Gott war. Und deshalb bringt Paulus auch Gott Dank, als er Informationen über Philemon erhalten hat. Er sagt nicht, du bist ein toller Mann, du bist der Beste. Dich mag ich am meisten. Er sagt, ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten. Der Mittelpunkt unserer Beziehung ist die Liebe zu unserem Herrn. Deinem Herrn, meinem Herrn, unserem Herrn. Das ist der Mittelpunkt beim Danken und das ist auch der Mittelpunkt in den Gebeten, in den Bitten. So macht das Paulus auch mit den Ephesern. Auch da sagt er ganz klar, dass Gott der Mittelpunkt ist in dieser Beziehung. Das sagt er auch den Philippern oder auch den Thessalonichern. Oder auch mit Timotheus selbst. Die Frage, die wir uns heute stellen können, ist, verstehen wir uns als Teil dieser geistlichen, dieser himmlischen, göttlichen Familie? Nehme ich meine Nächsten wahr als Brüder und Schwestern? Nehme ich sie ernst als Brüder und Schwestern? Ja, hier lässt sich das relativ gut nebeneinander sitzen. Alle sind friedlich, keiner tut dem Nächsten etwas Böses. Aber wenn wir unsere Sitzplätze verlassen und in den Alltag gehen, wenn wir alltägliche, juristische, kaufmännische, beziehungstechnische Fragen zu lösen haben, ist dir das dann immer noch bewusst? Paulus versucht den Timotheus hier klarzumachen. Wir haben einen Vater und wir haben einen Herrn. Und meine Angelegenheiten sind auch die Angelegenheiten meines Herrn. Meine Schwierigkeiten, meine Gebetsanliegen, sie gehen auch meinem Vater was an. Und wie es so in einer Familie ist, lässt sich ein persönliches Problem meistens nicht einzig und allein im Schlafzimmer hinter verschlossener Tür ausfechten. In der Regel bekommt die Familie das irgendwie mit. Und ist auch gut so. Dafür hat man die Familie, weil man miteinander redet, weil man sich gegenseitig ins Gesicht guckt und die Sorgen und die Nöte und die Kämpfe und die Freuden und die Erfolge miteinander bespricht, gemeinsam feiert, gemeinsam trauert. Kurz Hand hoch, wer liebt es, seinen Geburtstag den ganzen Tag von 0 Uhr bis 24 Uhr im Schlafzimmer hinter verschlossener Tür alleine zu feiern? Ohne Smartphone und Internet, ohne durch Schlüsselloch zu gucken, ob noch jemand da ist. Mit Augenbinde, genau. Familie kennzeichnet sich durch Gemeinschaft. Und das ist das, was dem Philemon hier mitgegeben wird von Paulus. Ich werde gleich auf dein persönliches Anliegen zu sprechen kommen, Philemon, aber ich habe Timotheus mitgenommen, der hat mitgeschrieben, dem ist das genauso ein Anliegen wie mir. Und die Appia soll das bitte auch lesen und der Archippus soll das bitte auch lesen und auch die ganze Gemeinde in deinem Haus. Gib diese Information, die eigentlich für dich persönlich bestimmt ist, auch den anderen mit. Lass sie daran teilhaben. Wir sind Geschwister. Wir sind eine Familie. In 1. Korinther 10, Vers 3 bis 5, da heißt es, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Den Korinthern musste Paulus das recht deutlich sagen, dass sie sich Christus auch unterstellen müssen mit ihren Gedanken, mit ihren Vernunftschlüssen, mit all dem, was sie so geplant haben. Er musste ihnen klar machen, unser Kampf ist nicht fleischlich, sondern geistlich. Bei Philemon war es nicht so kompliziert. Ihn brauchte er nur kurz daran erinnern. Unser Herr ist Jesus. Also wollen wir auch diese Sache unserem Herrn anvertrauen. Wir gemeinsam. Ich auf der einen Seite mit Timotheus aus der Ferne, du auf der anderen Seite vor Ort mit Appia, Archippus und den anderen Geschwistern in der Gemeinde. Denn Jesus, unser Herr, er ist der Einzige, der dir in allem Gnade und echten Frieden geben kann. Auch in der Angelegenheit, in der du gerade oder mit der ich dich gleich konfrontieren werde. Und da kommen wir zu dem Punkt, dass es uns im alltäglichen Leben auch so geht, dass wir einen Kampf haben, einen Kampf des Glaubens, heute wurde das in der Gebetszeit kurz angesprochen, dass wir einen Kampf des Glaubens haben, nämlich, dass wir verstehen, was richtig ist, aber praktisch umzusetzen, ist dann auch oft mit einer großen Hürde verbunden. Und das ist hier in Vers 5 und 6 ein wunderbares Zeugnis von Philemon. Ich danke meinem Gott und gedenke allezeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Jesus Christus wirksam werde, durch die Erkenntnis alles Guten, das in euch ist. Uli hat es heute auch schon vorgelesen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolossä, in Kapitel 3, Vers 17, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Paulus möchte das hier hervorheben, dass Philemon einen wunderbaren Kampf des Glaubens kämpft. Dass er vom Verstehen zum Handeln kommt. Dass er vom Glauben zur Liebestat kommt. Und Philemon ist uns hier echt ein großes Vorbild in dem, welches Siegesergebnis der Kampf des Glaubens hat. Das ist die Liebe. Es gibt noch weitere Vorbilder dazu. Auch da, Uli, Dank an dich, du hast sie vorgelesen. Die Kolosser, die Epheser. Die Galater waren darin nicht so ein Vorbild, den musste Paulus das nochmal deutlich sagen. Galater 5, Vers 6. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Oder zu den Ephesern, da sagt Paulus, dass er weiter betet. Epheser 3, Vers 17, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Es ist eine große Herausforderung in deinem Christenleben, dass du den Glauben in Liebe praktisch werden lässt. Dass du die Wahrheiten der Bibel auf der einen Seite erkennst, verstehst und akzeptierst und dann auf die praktische Ebene kommst, indem du zu einem praktischen Respektieren kommst, zu einem liebevollen Handeln. Danach handeln, was ich verstanden habe, dass das dieselbe Sprache spricht. Und diese Transition, also das Überführen von der einen auf die andere Seite, das ist ein richtiger Kampf. Ein Kampf, der uns täglich begleitet. Wenn wir miteinander reden über Gottes Wort, können wir sehr begeistert sein. Aber oft schwindet diese Begeisterung, wenn es zur Tat kommt. Wenn es darum geht, das gemütliche Bett zu verlassen, den Geldbeutel dünner werden lassen, die Zeit abknapsen, Kraft und Mühe aufzuwenden, zurückzustecken, dem anderen etwas zu geben und so weiter und so fort. Wenn es ans Praktische kommt, dann müssen wir das vom Verstehen ins Handeln überführen und dieser Prozess, dieser Kampf des Glaubens, den Glauben wirksam werden lassen, den Glauben sich als echt erweisen lassen, dieser Kampf, der macht uns zu schaffen. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, Markus 14, Vers 38, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das sagte er im Zusammenhang damit, dass sie wachen und beten sollten, damit sie nicht in die Versuchung kommen. Ja, es ist gut, wenn du auf der einen Seite Gott in seinem Wort verstehst, wenn du seinen Charakter kennenlernst, wenn du sein Wesen kennenlernst, wenn du sein Handeln kennenlernst. Es ist gut, wenn du deine persönliche, alltägliche Lebenssituation in Gottes Wort wiedererkennst, wenn du es dort beschrieben findest, wenn du Analogien aus deinem Leben im Gottes Wort wiederfindest oder auch, wenn du dich persönlich mit deinem Charakter, mit deiner Einstellung, mit deinen Gedanken, deinen Anfechtungen und deinen Freuden in dem Spiegel des Wortes Gottes wiedererkennst. Wenn du verstehst, wie Gott dich verändern will, wenn du verstehst, welche Sünde du lassen sollst, wenn du verstehst, welche Aufforderung von Gott du nachkommen sollst, wohin Gott dich verändern möchte, wo du Gott in deinem Leben oder Gottes Ehre in deinem Leben groß machen sollst. Es ist gut, wenn du das akzeptierst, wenn du das anerkennst, dass das Leben, dass es in deinem Leben auf den Gehorsam gegenüber Christus ankommt. Wenn du das akzeptierst, dass die Aussagen der Bibel wahr sind, dass sie gültig sind, dass sie immer gültig sind und dass du das auch akzeptierst, dass es anzuwenden ist. Wenn du in deinem Kopf deinen Haken dran machst, ja, genau so denke ich, das verstehe ich, das erkenne ich und das will ich so auch, dann ist das sehr gut. Und es ist auch sehr gut, wenn du zu den theologischen Fragen in der Bibel eine klare Antwort hast, wenn du dich auskennst mit der Lehre der Bibel, mit der Lehre des Evangeliums und so weiter. Es ist gut, wenn du ein klares, deutliches Bekenntnis hast. Es ist ein so guter Anfang, wenn du den Glauben und das Wollen hast. Aber all das verliert den Wert, wenn es nicht in die Tat umgesetzt wird. In 1. Korinther 13, Vers 2, da lesen wir: Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Das Erkennen, das Verstehen, das Akzeptieren und Bekennen des Wortes Gottes gewinnt seinen Wert, wenn du danach lebst. Wenn du das in Liebe anwendest, dann wird es bewiesen oder bestätigt, dass es da ist. Das ist so wie bei einer Taufe. Durch die Taufe selbst wird kein Mensch wiedergeboren oder Gott ähnlicher. Die Taufe bestätigt das, was passiert ist, nämlich die Wiedergeburt. So ist auch die Liebe eine Bestätigung dafür, dass der Glaube in dir lebendig ist, dass er echt ist. Und das ist, dahin zu kommen, das ist unser Glaubenskampf. Das ist der Weg der Heiligung, in dem Gott dir immer wieder zeigt: Hör zu, du hast es hier zwar verstanden, aber guck mal, praktisch irgendwie, ne, war nicht so. Oder du hast verstanden, du musst was ganz anderes tun, als was du bisher getan hast. Du musst dich verändern. Und das dann zu übertragen ins praktische Leben. Diesen Weg der Heiligung, den möchten wir mit Gott gehen. Und Gott führt uns da hinein. Das ist genauso wie beim ersten Tag, wie beim Tag der Wiedergeburt. Dass er uns die Augen öffnet, uns erkennen lässt, wer wir sind, uns erkennen lässt, wie die Schrift ist, uns erkennen lässt, dass wir nicht übereinstimmend sind mit der Schrift und uns den Weg in Christus zeigt. Seine Gnade, seine Vergebung. Das ist das, was er Tag für Tag weitermacht. Wie er uns heiligt. Und diese Heiligung, das ist der Glaubenskampf, diese Übersetzung vom Verstehen ins Praktische. Und das hat Philemon richtig gemacht. Das hat er richtig gut gemacht. Er hat ein Zeugnis bekommen, dass er den Glauben in die Liebe, in der Liebe auslebt, gegenüber allen Heiligen. In Vers 6 lesen wir, dass Paulus möchte, dass Philemon in der Gemeinschaft mit den anderen noch weiter kommt in dieser Sache. Dass er noch weiter erkennt, was Jesus Christus alles Gute ihm gegeben hat. Was alles da ist. Dass er Christus in Gemeinschaft mit den anderen noch viel mehr erkennt und das umsetzt. Zu den Kolossern schreibt er in Kolosser 1, Vers 9 bis 10: Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Ziel der Gemeinschaft ist es, dass du den Willen Gottes erkennst, dass du mit aller geistlichen Weisheit und Einsicht erfüllt wirst, dass du erkennst, was Jesus Christus alles Gute in dir getan hat, damit du es gemeinsam mit den anderen ausleben darfst. Er spricht hier von der Gemeinschaft. Praktisch. Wie sieht das Zeugnis über dich aus? Was erzählen andere von dir? Leute, die dich kennen, Insider, aus deiner eigenen Familie, bei denen du dich nicht verstecken oder schön machen kannst, verformen kannst, sondern die dich wirklich in deinen Extremsituationen kennenlernen, in Stress, in Not, in heller Freude. Was für ein Zeugnis geben diese Beobachter dir? Geben sie dir auch dieses Zeugnis, das dem Philemon gegeben wurde, dass an ihm der Glaube an Christus sichtbar wurde, dass er den auch mit anderen geteilt hat? Bist du auch, wie Philemon, engagiert, mit anderen zusammen Gottes Wort und seinen Willen zu erforschen? Sie dafür in dein Haus zu holen? Dir Zeit zu nehmen für sie? Paulus bezeugt, dass es für ihn selbst und auch für die anderen zu einem erfrischenden Aufatmen geführt hat, Philemon in seinem Glaubensleben zu beobachten. Eine andere Übersetzung übersetzt Vers 6 so: Ich bete, dass eure Partnerschaft im Glauben, die ihr bereits bekundet habt, wirksam sein möge. Gemeinschaft wird mit Partnerschaft übersetzt und das scheint hier auch im Kontext das Richtige zu sein. Bei dem Wort Partnerschaft haben wir gleich verschiedene Assoziationen, verschiedene Gedanken, die wir damit verbinden. Unter Partnerschaft verstehen wir, dass etwas gemeinschaftlich gemacht wird. Ja, einer macht das nicht mehr alleine, sondern er hat einen Partner. Ehepartner beispielsweise. Oder auch in einer Firma. Ist nicht mehr einer Alleinchef, sondern er hat einen Partner. Machen das zusammen. Einer kann sich auf den anderen Partner verlassen. Sowohl in der Motivation, wenn einer mal nicht in die Puschen kommt, aber auch auf der anderen Seite in der Warnung, wenn mal einer zu schnell davon galoppiert. Als Partner bist du verlässlich. Du bist verbindlich. Das heißt, du sagst deinem Partner nicht: Ja, mal gucken. Ja, wird schon irgendwie. Da ist mehr. Da ist Hingabe. Da ist eine Beziehung, auf die man sich verlassen kann. Ihr Eheleute unter uns hier, stellt euch vor, ihr teilt eurem Ehepartner eine Not mit, die ihr gerade habt. Der interessiert sich nicht dafür. Das wäre schon direkt verletzend, stimmt's? Genauso ist es im Leib Jesu Christi. Paulus sagt, ihr sollt eine aktive Partnerschaft im Dienst des Glaubens haben. Wenn du dich nicht interessierst für deinen Nächsten, dann kommt das einer Beleidigung gleich. Ihr seid doch Partner. Ihr seid doch verbunden im Herrn. Ihr seid doch Mitbrüder. Ihr seid doch Mitsklaven unter Christus. Ihr sollt euch aufeinander verlassen können. Als Partner übernimmst du die Verantwortung für deinen Nächsten. Du unterstützt andere und andere unterstützen dich in der praktischen Umsetzung des Glaubens. Und ich leite hier aus diesem Vers die Aufforderung ab: Sei kein Einzelgänger oder Zurückgezogener, sondern lebe dein Glaubensleben in Gemeinschaft, in Partnerschaft mit deinen Glaubensgeschwistern. Sei aktiv mit den Menschen, die Gott um dich herum gegeben hat. Philemon ist uns hier ein ganz großes, wunderbares Vorbild. Ja, kommen wir zu Vers 7. Da sehen wir, was die Auswirkungen waren, indem wie Philemon diesen Kampf des Glaubens geführt hat. Philemon ist uns ein sehr gutes Vorbild, indem wie er den Glaubenskampf geführt hat, nämlich dass er das Verstehen übersetzt hat ins liebevolle Handeln. Und die Auswirkung ist das, was wir in Vers 7 lesen. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Philemon hat praktisch so gelebt, dass sein Leben, also sein Reden, sein Handeln, zu Erquickung und zu Erfrischung der Herzen geführt hat. Und weil hier nicht einfach nur von Erquickung oder Erfrischung die Rede ist, sondern von den Herzen der Heiligen, die erquickt worden sind, wissen wir, das war eine Erfrischung auf einer sehr, sehr tiefen Ebene. Das war nicht mal eine kühle Cola an einem heißen Tag. Das war mehr. Diese Menschen haben Motivation bekommen, im Dienst des Glaubens, im Dienst des Evangeliums wieder aktiv zu sein. Wir lesen hier nicht sehr viel von dem, was er gemacht hat. Zwei Dinge haben wir schon gesehen. Er hat die Geschwister in sein Haus aufgenommen und er hat mitgearbeitet an der Verkündigung des Evangeliums. Aber es war sicher noch viel mehr. Denn Philemon war ja ein Mitarbeiter am Evangelium, an der Verkündigung. Wir können davon ausgehen, dass er sehr aktiv war in der Gemeinde in Kolossä. Aber egal, was er gemacht hat, das Ergebnis war Erquickung der Herzen. Wir sehen, er hat Freude erzeugt und Trost. Freude im tiefsten Herzen hast du dann, wenn du Hoffnung hast, wenn du eine Ausrichtung hast, wenn du siehst, es wird, es geht. Ich habe ein Ziel, wo ich hinlaufe. Ich freue mich, wir sind schon bald da. Und ich habe dies und jenes an Schwierigkeiten überwunden. Und ich habe diese und jene richtige Entscheidung getroffen. Gott wird verherrlicht. Ich freue mich. Philemon hat die Menschen mit hineingenommen in solche Situationen. Sie haben wirklich Freude gehabt. Von Jesus lesen wir, dass er seine Jünger auffordert, dass sie gute Werke tun sollen, dass sie dadurch leuchten sollen, damit die Menschen diese Dinge sehen. Und was machen? Den Vater im Himmel preisen. Das hat Philemon gemacht. Genau das ist bei ihm rausgekommen. Er hat ihnen diese Freude beschert, indem, wie sie ihn erlebt haben. Sie haben aber auch viel Trost bekommen. Trost braucht man dann, wenn man eine Enttäuschung hatte, wenn man eine Notlage hat, wenn man ein Leid hat, wenn man keine Aussicht mehr hat und jemand hilft dir raus, dann wirst du getröstet. Wenn man müde ist und jemand sorgt dafür, dass man wieder Kraft hat. Wenn man in einer Matheaufgabe nicht mehr weiterkommt und jemand sorgt dafür, dass sie wieder verstanden wird. Wenn du dich verlaufen hast, wenn du dich verirrt hast und jemand zeigt dir den Weg. Das ist Trost. Du ein Haus finanzierst und es reicht nicht und jemand sagt, komm, ich helfe dir. Wie viel brauchst du noch? Fällt dir eine Last vom Herzen. Du ein Problem hast mit deinen Kindern, und jemand hilft dir. Gib dir Verständnis für die Situation, Weisheit. Du irgendwo feststeckst, du nicht weiterkommst und jemand hilft dir da wieder raus. Das ist Trost. Aber hier geht es besonders um den Trost, den sie in Christus haben. Und das geht dahin, was in Jesaja 40 beschrieben ist mit dem Trost, den die Verkündiger dem Volk weitergeben sollten. Verkündige die Freiheit, verkündige den Sieg, verkündige, was Gott alles gemacht hat. Wir haben es ja gehört, Uli hat es vorgelesen. Und wenn ich aktiv bin und Menschen durch mich Trost bekommen, dann heißt das im geistlichen Leben, du bekommst wieder Aussicht. Du kannst deine Schwierigkeiten in deinem Herzen überwinden und nach vorne schauen. Wenn du mir Trost spendest, dann kann ich mich aus der Klemme befreien oder du hilfst mir, mich zu befreien und ich kann wieder den Blick auf Jesus werfen. Dann brauche ich nicht mehr die Schwierigkeit vor Augen haben, dann kann ich getröstet weitergehen. Das hat Philemon gemacht. Er wurde zum Erfüllungsgehilfen Gottes. Kommen wir zum Ende und stellen uns noch ein paar Fragen dazu. Lass dir mal den gestrigen Tag vor deinem geistigen Auge vorbei schweben. Und wenn du schnell in Gedanken bist, auch gerne die ganze Woche. Wem aus deiner Umgebung hast du durch dein Glaubensleben froh gemacht? Dass jemand dich beobachtet hat, in dem, wie du Christus nachfolgst. Wen hast du froh gemacht? Wer hat von deiner liebevollen Hingabe profitiert? Hast du dabei tatsächlich Christus gedient und deinem Nächsten wurde Christus vor Augen gemalt? Hat jemand durch dein Handeln Trost gefunden? Trost im Evangelium, Gnade und Friede. Philemon hat das in den Herzen seiner Mitmenschen erreicht. Und das freut Paulus. Deswegen dankt er Gott. Er lobhudelt nicht, sondern er bringt den Dank Gott zu Gott. Und das wäre doch ein wünschenswertes Ergebnis von deinem und meinem Leben. Dass wenn Menschen mich und dich beobachten, dass sie zu demselben Ergebnis kommen. Ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an, jetzt fügt euer Namen ein, in meinen Gebeten, weil ich von deinem, bitte den Namen einfügen, Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen. Das wäre doch ein wünschenswertes Zeugnis. Und lasst uns heute hier von Philemon anstecken. Und uns von seinem Zeugnis motivieren lassen. Es gibt übrigens noch jemanden, bei dem Paulus das beobachtet hat. Das war Titus. Das können wir nachlesen. 2. Korinther 7, Vers 13. Also nicht, Philemon, dass du denkst, du bist alleine. Lasst uns abschließen mit Vers 20. Ja, Bruder. Lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Amen.